Ihr Lieben, es ist schön, gemeinsam Gottesdienst zu feiern, Gott anzubeten, das neue Jahr gemeinsam, so neu ist es nicht mehr, aber trotzdem die Zeit, gemeinsam im Gottesdienst zu haben, im Bibelgespräch, in der Anbetung. Als wir heute Morgen gesungen haben, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber es war wirklich eine Lautstärke beim Gesang, die wirklich schön war. Es ist schön, gemeinsam Gott zu loben und ihn anzubeten. Und das Motto, das wir als Freikirche ja haben für dieses Jahr, ist: Dein Reich komme. Und ich wünsche uns, dass jeder von uns erleben darf, wie Gottes Wille, wie Gottes Reich in unserem Herzen groß wird, immer mehr Platz in unserem Leben einnimmt und wie wir jetzt schon Gemeinschaft mit ihm erleben können. Das Thema Freundschaft ist heute eins, worüber ich mit euch nachdenken möchte. Ich lade euch ein, 1. Korinther Kapitel 22 aufzuschlagen. Nicht Korinther, Chronik. 1. Chronik 22. Wir sind ja im Moment bei den Predigten, die ich so mit euch halte, auf der Reise durch das Alte Testament. Und ich möchte heute bei einer Begebenheit mit euch Halt machen, die eine wirklich Erstaunliche ist. Jetzt habe ich den zweiten Fehler gemacht. 2. Chronik 22 ist es. Ich übe euch im Bibelaufschlagen. Aber da sind wir jetzt. 2. Chronik Kapitel 22. Der Punkt ist auch, es fällt mir in jeder Predigt auf, dass hier eine 1 steht statt eine 2, aber ich ändere es nie. Jetzt habe ich es geändert. Okay. Von 2. Chronik 22 bis Kapitel 25 haben wir eine Geschichte, die wir jetzt nicht ganz lesen können, der Zeit halber, aber die wirklich Chaos bedeutet. Wenn wir die jetzt anschauen, dann wird der König Ahasja von Juda in Israel von Jehu ermordet. Einfach nur, man könnte sagen, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Der König also des Volkes Gottes, der König Judas, wird ermordet. Und es führt dazu, dass seine Mutter, Athalia, die Gelegenheit beim Schopf ergreift, alle anderen Nachkommen des Königs umbringt und sich selber zur Königin ausruft. Chaos in Gottes Volk. Athalia, die Königsmutter, wird Königin. Nicht nach Gottes Willen. Wenn wir die Geschichte aber lesen, so merken wir, dass einer der Söhne, nämlich der Joasch, von seiner Amme gerettet wird. Die Amme nimmt den neugeborenen Joasch, versteckt ihn und bringt ihn danach zum hohen Priester Jojada. Und Joasch wächst im Geheimen bei Jojada auf. Und der entscheidende Punkt ist, dass dieser hohe Priester Jojada einen anderen Sohn hat, nämlich Sechaja. Und die beiden wachsen also gemeinsam auf. Sechaja, der Sohn des hohen Priesters, kann in die Öffentlichkeit gehen. Joasch dagegen wächst im Geheimen auf. Versucht euch das mal vorzustellen. Da ist der Sohn des hohen Priesters, und sie verstecken den Joasch zu Hause. Der Sechaja geht hinaus, trifft sich mit anderen. Aber er darf nicht erzählen, dass zu Hause er einen besten Freund hat, nämlich Joasch. Könnt ihr euch das vorstellen, die Beziehung, die zwischen beiden sein muss? Zwei Jungs, wahrscheinlich ist der Sechaja ein bisschen älter. Und der Joasch wächst bei ihnen zu Hause auf, keiner darf es wissen. Das heißt, der einzige Freund, den Joasch hat, ist Sechaja. Ist der einzige, der mitbekommt von den Jüngeren, dass es ihn gibt. Man kann sich gut vorstellen, dass sie eine recht gute und enge Freundschaft hatten. Denn Sechaja hält ja mit das Leben von Joasch in seiner Hand. Wenn er an der falschen Stelle davon spricht, kann es Joasch das Leben kosten. Nun, wenn wir weiterlesen, dann merken wir, dass irgendwann einmal der hohe Priester Jojada eine Revolution anzettelt. Denn natürlich, Athalia, die Königsmutter, die auf dem Thron sitzt, ist keine gläubige Frau, in dem Sinne, wie man es als Hohenpriester sich wünschen würde. Sie ist es nicht nach dem Willen Gottes. Und deswegen zettelt er eine Revolution an. Er redet mit anderen Priestern, mit der Palastwache, um eben Joasch in seinem Alter dann wieder das rechtmäßige Königtum zu geben. Und die Geschichte zeigt, es gelingt der Staatsstreich, Athalia wird hingerichtet und Joasch ist der neue König. Endlich. All die Jahre des Versteckens haben sich ausgezahlt. Und ich möchte einsteigen mit euch zu lesen, 2. Chronik 24, die Verse 17 und 18. 2. Chronik 24, die Verse 17 und 18. Da steht, und nach dem Tode Jojadas kamen die oberen Judas und huldigten dem König. Da hörte der König auf sie, und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter, und dienten den Bildern der Aschera und den Götzen. Da kam der Zorn über Juda und Jerusalem um dieser ihrer Schuld willen. Das heißt, was lesen wir hier? Joasch war ein gläubiger König. Er hat sein Volk so geführt, wie es Gottes Wille war. Wie lange? So lange wie Jojada, der hohe Priester, der ihn aufgezogen hat, so lange wie er lebte. Was passierte nach seinem Tod? Die Alten, die früher an der Macht waren, die jetzt abgewählt waren unter ihm, die kamen und haben ihm gehuldigt. Haben sich eingeschleimt, würden wir heute sagen. Und er fängt an, auf sie zu hören und er verändert die Richtung, wie das Königreich geführt wird. Sie verlassen die Gebote Gottes und dienen wieder den Bildern der Aschera und den Götzen. Wie reagiert Gott? Vers 19. Der Herr aber sandte Propheten zu ihnen, dass sie sich zum Herrn bekehren sollten, und sie ermahnten sie, aber sie nahmen es nicht zu Ohren. Gott schickt Propheten, aber wieder einmal sein König an der Macht, der auf die Propheten nicht hört. Welche andere Möglichkeit hat Gott? Jojada ist gestorben. Wen kann er senden, um das Herz von Joasch zu erreichen? Vorschläge? Sechaja, den Sohn des Hohenpriesters, die beiden Freunde aus Kindeszeiten. Vers 20, und der Geist Gottes ergriff Sechaja, den Sohn des Priesters Jojada. Der trat vor das Volk und sprach zu ihnen, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn, sodass ihr kein Gelingen habt? Denn ihr habt den Herrn verlassen, darum wird er euch auch verlassen. Aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof am Hause des Herrn. Was geschieht? Gott erwählt seinen Jugendfreund, Sechaja, der mit auf ihn aufgepasst hat. Seinen besten Freund. Gott spricht durch ihn. Er lädt sie ein, wieder zurückzukommen, auf sein Wort zu hören. Und was geschieht? Was lesen wir? Auf Befehl des Königs steinigen sie ihn. Ist diese Geschichte nicht tragisch? Diejenigen, die damals beste Freunde waren, kommt es schließlich so weit, dass Joasch, als er an der Macht ist, als all das, was Jojada und seine Familie für ihn getan haben, eingetreten ist, dass er irgendwann anderen Leuten zuhört. Und diese anderen Leute schaffen es, sein Herz so zu gewinnen, dass er schließlich bereit ist, Sechaja umzubringen. Tragisch. Wenn man sich hineinversetzt in diese Geschichte, wenn man es auf sich wirken lässt, dann kann man wirklich verzweifeln. Geschehen nicht manchmal wirklich traurige Dinge, auch in Gottes Volk? Wie hätte es laufen können? Wie hätte diese Freundschaft dazu dienen können, das Gute zu bewirken? Und darüber möchte ich heute Morgen ein bisschen mit euch nachdenken. Wie wichtig ist Freundschaft? Wie wichtig sind Freunde in unserem Leben? Wie wichtig sind die Menschen, mit denen wir Kontakt haben? Die Menschen, mit denen wir enger Kontakt haben, prägen uns. Jeder von uns ist nicht eine Insel. Wir tun nicht alle Entscheidungen nur aufgrund unseres eigenen Denkens fällen. Sondern ein Großteil unserer Sichtweisen, unserer Verhaltensweisen hat mit den Leuten zu tun, mit denen wir Kontakt haben. Ihr könnt vielleicht den Nachmittag mal nutzen, um darüber nachzudenken, welche Menschen haben euch geprägt? Welche Menschen sind dafür verantwortlich, dass ihr heute Morgen hier in der Gemeinde sitzt? Welche Menschen sind dafür verantwortlich, dass ihr offen seid, über Gott nachzudenken? Welche Leute haben euch beschützt, sind euch zum Segen geworden? Und vielleicht ist auch eine Möglichkeit, ihnen Danke zu sagen. Warum meine Stimme gerade ein bisschen bricht, ist, weil ich im Advent-Echo gelesen habe, dass der Prediger, der damals mir Religionsunterricht gegeben hat, der auch, wenn ich ein Treibauf war und viel Unruhe gebracht hat, der trotzdem in mich investiert hat, ich jetzt seine Todesanzeige gelesen habe, Bruder Weil in Stuttgart. Und ich hätte mir gewünscht, wenn ich gewusst hätte, dass er noch am Leben ist, hätte ich vielleicht nochmal Kontakt mit ihm aufnehmen können. Deswegen für euch die Ermutigung, darüber nachzudenken. Wo gibt es jemanden, der euren Glauben gefördert hat, der euch zum Segen geworden ist? Worüber ich aber mit euch nachdenken möchte, ist, und wir haben es ja auch in der Kindergeschichte gehabt, klar, wer ist unser wichtigster Freund? Wer ist der, dem wir wirklich vertrauen können? Wer ist der, der uns nicht enttäuschen wird? Jesus. Die Frage aber, über die ich mit euch nachdenken möchte, wie ist es mit Gott Vater? Ich glaube, wir alle haben kein Problem damit, Jesus als unseren Freund zu bezeichnen. Aber die Frage, die ich stellen möchte, ist, wie geht es uns mit Gott Vater? Wenn wir an Gott Vater denken, würde er uns als seine Freunde bezeichnen? Das Bild, das wir von Gott haben, ist ein sehr, sehr wichtiges Bild, denn es prägt unser Verhalten ihm gegenüber. Wieso sind wir hier? Wieso dienen wir Gott? Aus Pflichtgefühl? Aus Angst vor Strafe? Natürlich, wenn Gott das mächtigste Wesen im Universum ist, es ist immer gut, mächtige Freunde zu haben. Das kennen wir aus der Welt. Oder sehnen wir uns nach Gott? Das Lied, das wir am Anfang gesungen haben, auch heute Morgen, hat Sehnsucht nach Gott ausgedrückt. Das Lied, das wir gerade gesungen haben, hat gesagt, dir dienen wir gern, o Gott. Können wir das auch gefühlsmäßig unterstützen, dass wir Gott gerne dienen? Oder empfinden wir es manchmal als Last? Und wenn es Last ist, warum? Welches Bild haben wir von Gott? Ty Gibson, ich weiß nicht, wer ihn kennt von euch, ist ein Prediger in den USA. Und er hat in seinem Buch Gottes Arme sind offen eine Geschichte am Anfang von sich selber, wo ich denke, dass sie eine sehr, sehr wichtige Geschichte ist. Er erzählt nämlich, dass sein Vater Alkoholiker war und dass es immer häufiger vorkam, dass er seine Mutter geschlagen hat, wirklich stark geschlagen hat, teilweise wirklich krankenhausreif. Seine Mutter ist aber bei ihm geblieben, weil sie, wie er sagt, nicht die Kraft hatte, die Konsequenzen zu ziehen. Aber er schreibt dann, dass er eines Tages sich daran erinnern konnte, als er 7 Jahre alt war, dass seine Mutter ihn mit in das Farmhaus genommen hat. Und sie hat zu ihm gesagt, Ty, ich möchte dir was sagen. Ich weiß nicht, wie du damit umgehen wirst, aber ich habe einfach das Gefühl, ich muss es dir sagen. Dein Vater ist nicht dein Vater. Du bist gezeugt worden von einem Mann, den ich vorher gekannt habe. Von einem Mann, der liebevoll war, der verständnisvoll war, der alles für mich getan hatte. Aber ich habe die falschen Entscheidungen getroffen und so bin ich jetzt mit einem Mann verheiratet, aber ich möchte, dass du weißt, er ist nicht dein Vater. dein Vater ist anders. Und er schreibt dann, dass das für ihn der wichtigste Moment seines Lebens war. Weil er für sich persönlich gesehen hat, okay, das Bild, das ich hier zu Hause habe, das bin nicht ich. Und er hat sich dann auf die Suche gemacht nach seinem Vater. Was bedeutet es für uns? Ich glaube, das Bild, das wir von unserem himmlischen Vater haben, ist ein sehr wichtiges Bild. Weil wenn unser Vater im Himmel eine Person ist, die wir vielleicht als jähzornig, als kritiksüchtig einschätzen, als jemand, dem man nicht trauen kann, wo man nie weiß, wo man dran ist, hat er gerade eine gute Phase, hat er gerade eine schlechte Phase, dann hat es Auswirkungen darauf, wie wir unseren Glauben verstehen und wie wir auch als Geschwister miteinander umgehen. Denn so, wie unser Bild von unserem himmlischen Vater ist, werden auch wir in unserem Herzen verwandelt werden. Was schreibt Paulus? Durch Anschauen werdet ihr verwandelt. Deswegen ist es, denke ich, wichtig, darüber nachzudenken, wer ist Gott? Können wir wirklich mit vollem Gefühl auch sagen, wir dienen Gott gerne. Wir freuen uns, ihn zu sehen. Wir freuen uns über seine Gegenwart. In Johannes 17, wenn wir das kurz aufschlagen, im hohen priesterlichen Gebet, Johannes Kapitel 17, Vers 3, da formuliert Jesus, was für uns wichtig ist. Hier sagt Jesus, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und erkennen, wissen wir, meint vom Bibeltext mehr als verstandesmäßiges Verstehen. Sondern es meint ein inniges Kennenlernen, eine Beziehung, die aufgebaut wird. Das heißt, was sagt Jesus, was ist das ewige Leben, was macht Leben nach Gottes Willen aus? Gott zu kennen. Manchmal fällt es uns als Adventisten leicht, ein bisschen negativ über die katholische Vorstellung nachzudenken. In der katholischen Vorstellung geht es manchen Gläubigen so, dass sie sagen, ich kann gut zu Maria beten. Maria, weiß ich, versteht mich. Maria ist eine Frau, Maria ist näher Mensch, als man sich das bei Gott oder Jesus vorstellen kann. Und deswegen kann ich gut zu Maria bitten. Und es heißt ja auch, Maria betet für uns. Das heißt, Gott wird eher so dargestellt als der, der strafen will, und Maria ist die, die gnädig ist. Und es fällt uns leicht, darüber den Finger zu heben und zu sagen, Maria ist Mensch, ist gestorben, nützt nichts, zu Maria zu beten. Aber vielleicht stehen wir in der gleichen Gefahr mit Gott Vater und Jesus Christus. Kann es sein, dass wir manchmal kein Problem haben, zu Jesus zu beten? Weil wir wissen, dass Jesus Mensch war, dass er uns kennt, dass er unsere Versuchungen verstehen kann und dass Jesus derjenige ist, der beim Vater für uns eintritt, in der Art, dass er den Vater besänftigt und sagt, Vater, bitte, ich bin für ihn gestorben, bitte sei gnädig mit ihm. Kann es sein, dass dieses Bild manchmal auch in uns drin ist? Und vielleicht sagt ihr jetzt, naja, so falsch ist es doch auch gar nicht. Es gibt doch Bibeltexte, die man vielleicht so verstehen kann. Aber wenn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, und das sagt er wenige Verse hier vorher, dann ist die Lehre der Bibel hier, dass wir das nicht tun dürfen. Es ist nicht so, dass Gott Vater derjenige ist, der rachsüchtig ist, und dass Jesus deswegen auf die Erde kam, um zu sagen, Gott Vater, nicht so, sei doch ein bisschen gnädig. Sondern der Erlösungsplan ist von der Gottheit erdacht worden. Gemeinsam. Und Wenn Jesus auf die Erde gekommen ist, um für unsere Schuld zu sterben, dann tat er es, weil es der Wille des Vaters war. Wie sagt Paulus dann? Gott war in Jesus und versöhnte die Welt mit sich selber. Das heißt, das Wichtige ist, wir dürfen keinen Unterschied machen zwischen Gott Vater und Jesus. Das, was wir von Jesus lesen in der Bibel, gilt auch für Gott Vater. Ich möchte mit euch drüber nachdenken, was lesen wir von Jesus in Bezug auf Freundschaft? Ich lade euch ein, Johannes Kapitel 15 aufzuschlagen. Zwei Kapitel vorne dran. Johannes Kapitel 15 und dort ab Vers 9 möchte ich mit euch lesen. Johannes Kapitel 15, ab Vers 9. Da sagt Jesus, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Nun, auf der einen Seite ist es ja schön, dass Jesus und wie wir damit gesehen haben, auch Gott Vater uns als seine Freunde bezeichnet. Aber es hat einen Haken in diesem Vers. Und der Haken ist dieses Wenn. Und wir wissen alle, was das Wenn bedeutet. Ich schenke dir 1 Million Euro, wenn ich selber 5 Millionen im Lotto gewinne. Da die Wahrscheinlichkeit recht gering ist, ist es auch gering, dass ich jemandem 1 Million schenken kann. Wie ist es hier, wenn? Wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wie verstehen wir das? Bezeichnet Gott uns als seine Freunde, wenn wir uns so und so verhalten, wie es gewollt ist? Ist es das, was Jesus hier meint, wie wir es verstehen? Und so verstehen wir es ja, wenn wir diesen Text lesen. Wenn wir uns so verhalten, wie Gott es will, dann sind wir seine Freunde. Lasst uns dazu ein paar Bibeltexte anzuschauen, um zu schauen, ob Jesus das so meint. Denn es ist ein entscheidender Punkt. Ist die Freundschaft, die Gott uns anbietet, eine Freundschaft, die an Bedingungen geknüpft ist? Eine Bedingung, die an unserem Bravsein hängt und damit, die so ähnlich ist wie andere Freundschaften, die wir auf dieser Welt auch finden. Jesaja 41, Vers 8. Jesaja 41, Vers 8. Jesaja 41, Vers 8, da sagt Gott über das Volk Israel: Du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, du Spross Abrahams, meines Geliebten. Andere Übersetzungen, wie zum Beispiel die Hoffnung für alle, haben hier das Wort meines Freundes. Darf ich mal sehen, wer von euch hat eine Übersetzung, die Freund sagt? Genau, es sind einige von euch. Genau. Wobei geliebt, gleiches Wort. Also kein Unterschied hier im Sinn. Das heißt, hier bezeichnet Gott Abraham als seinen Geliebten, als seinen Freund. Und das ist schon der erste Hinweis. Hat sich Abraham immer so verhalten, wie es Gottes Wille war? Wir haben heute Morgen über Abraham auch ein bisschen nachgedacht. Hat Abraham immer Gott vertraut? Es gab auch Punkte, wo er Schwierigkeiten hatte. Zweimal hat er seine Frau als seine Schwester ausgegeben, hätte zugelassen, dass sie die Frau eines anderen wird und so weiter. Das heißt, wir sehen schon der erste Hinweis, wenn Gott Abraham hier als seinen Freund bezeichnet, dann tut er es nicht bei einem Menschen, der perfekt war aus unserer Sicht, sondern bei einem Menschen, der gekämpft hat, der Höhen und Tiefen hatte und der aber in seinem Glaubensleben gewachsen ist. Wir haben es heute Morgen ein bisschen angeschaut. Schauen wir weiter, Matthäus 11, Vers 19. Matthäus 11, Vers 19. Und das liebe ich an der Bibel, dass wir, indem wir Bibeltexte miteinander vergleichen, eben nicht in der Gefahr stehen können, Dinge falsch zu verstehen, wenn wir das Thema wirklich studieren. Matthäus 11, Vers 19. Da spricht Jesus im Zusammenhang über Johannes den Täufer. Und dann sagt er Vers 19, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. So sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer? Ein Freund der Zöllner und Sünder. Was ist der Hintergrund? Als Johannes kam und asketisch gelebt hat in der Wüste mit so einem Kamelmantel, da haben die Leute gesagt, ah, der ist ja komisch, der voll der Asket, mit dem kommen wir nicht so zurecht. Darauf nimmt Jesus jetzt hier Bezug und sagt, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, also ich verhalte mich ganz normal, ich gehe auf Hochzeiten und was sagt ihr? Ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Weil Jesus nicht so asketisch gelebt hat. Aber das, was Jesus hier sagt, ist etwas, was er auf sich selber bezieht. Ein Freund der Zöllner und Sünder. Waren Zöllner und Sünder die, die immer so gelebt haben, wie es Gottes Wille war? Und das zeigt uns, dass der Bibeltext von vorher, wo er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, dass der nicht so verstanden werden darf, wie wir es verstehen. Denn was Jesus hier sagt, er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Und das war nicht nur das Böse, das die Pharisäer über ihn gesagt haben, sondern es war das, was er selber gelebt hat. Er war ein Freund der Zöllner und Sünder. Auch wenn er selber nicht als Zöllner und Sünder gelebt hat. Aber er war ihr Freund. Er hat ihre Nähe gesucht. Er hat Einladungen angenommen. Und er hat sie verändert. Und noch ein Bibeltext. Matthäus 26, Vers 50. Matthäus 26, Vers 50. Wir sind im Gethsemane, bei Jesu Gefangennahme. Bei Jesu Gefangennahme, da kommt Judas, der Verräter, der das Zeichen gibt und ihn küsst. Und dann Vers 50, Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen? Das heißt, in dem Moment, als Judas kommt, um Jesus zu verraten, und ihr wisst, was es bedeutet hat, Jesus ist gefoltert worden, ausgepeitscht, der Tod am Kreuz, in dem Moment, als Judas kommt und ihn ausliefert, als er den Wachen zeigt, wo er ist, sagt Jesus zu ihm, mein Freund. Und ich glaube nicht, dass Jesus das in dem Sinne gemeint hat. Wenn meine Mutter mich früher mal gerufen hat und es einen Grund dafür gab, hat sie gesagt, mein Freund. Ich glaube nicht, dass Jesus das so gesagt hat. Sondern was Jesus hier gezeigt hat, ist, dass auch in diesem Moment es nicht Jesus war, der die Freundschaft beendet hat. Jesus hatte immer noch die offene Hand. Er war immer noch bereit, Judas anzunehmen. Es war Judas, der sich von ihm getrennt hat. Wenn Jesus die Worte hier benutzt, mein Freund, dann sind sie ehrlich gemeint, nicht nur eine Floskel. Und ich glaube, das kann uns ein bisschen zeigen, wie die Freundschaft Jesu, die Freundschaft Gottes gemeint ist. Selbst Judas, in dem Moment, als er Jesus verrät, wird von Jesus immer noch als Freund bezeichnet. Was bedeutet es für uns? Selbst in dem Moment, wo Judas Jesus in den Rücken fällt, ist es nicht Jesus, der diese Freundschaft beendet. Lass uns nochmal zurückgehen in Johannes Kapitel 15 und die Verse noch einmal lesen. Johannes Kapitel 15. Und mit diesem Hintergrund eben lesen, dass Jesus selbst Judas diese Freundschaft immer noch anbietet. Johannes 15, Abvers 13. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist die Liebe, die Jesus selber hat, die der Vater zu ihnen hat. Darüber redet Jesus. Und er sagt, die Liebe des Vaters und auch meine Liebe geht so weit, dass ich bereit bin, mein Leben für euch niederzulegen. Und Jesus weiß, wer hier vor ihm steht. Er weiß, dass ein Petrus vor ihm steht, der ihn kurze Zeit später verleugnen wird. Und trotzdem ist er bereit, diesen Weg zu gehen. Er sagt, euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Das heißt nichts anderes als, ihr seid Freunde, weil ich euch alles offenbart habe, was ich konnte. Die Freundschaft, die Gott uns anbietet, hängt in seinem Angebot an uns. Das heißt, wir müssen, und das ist öfters in der Bibel der Fall, dass die Reihenfolge des Denkens bei Juden anders ist als bei uns. Das beste Beispiel dafür ist, für einen Juden, habe ich schon mal gesagt, liegt vor ihm die Vergangenheit. Denn die kann er sehen. Hinter ihm liegt die Zukunft, denn die kennt er nicht, die sieht er nicht. Für uns ist es andersrum. Wir würden sagen, vor uns liegt die Zukunft, denn in die Richtung gehen wir. Und hinter uns liegt die Vergangenheit, denn von dort kommen wir. Und es ist ganz oft, wenn wir die Bibel lesen, dass manchmal die zeitliche Reihenfolge von Bibeltexten in unserem Denken anders formuliert werden müsste. Der Punkt, den wir hier sagen können, ist, die Freundschaft, die Gott uns anbietet, hat nichts mit unserer Treue zu tun. Hat nichts mit unserer Verlässlichkeit zu tun. Hat nichts damit zu tun, was wir leisten müssen. Sondern ist eine Antwort auf das, was Gott für uns getan hat. Und es ist immer Gott, der den Neuanfang gibt, der den neuen Bund anbietet, der Geduld hat und weitergeht. Die Frage, wie Gott Vater ist, ist eine sehr wichtige Frage. Sie bestimmt unser Handeln. Ich wünsche uns, dass wir auf diesem Weg selber vorangehen. Denn vieles können wir in dieser Frage nicht füreinander denken. Aber es ist wichtig, dass wir uns mit der Bibel auseinandersetzen, mit Jesus. Sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir können uns mit Jesus beschäftigen, um etwas zu lernen. Zu lernen von unserem himmlischen Vater. Und wenn wir sehen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, dann sehen wir, wie Gott Vater mit uns umgeht. Und es ist nicht so, dass Jesus Sehnsucht nach uns hat und der Vater sagt, erst wenn das Verhalten passt, dann kann er in meine Nähe kommen. Sondern Gott Vater hat die Sehnsucht nach uns. Er möchte, dass dieser Graben zwischen uns, den die Sünde gemacht hat, überbrückt wird. Deswegen hat er Jesus gesandt. Und deswegen möchte er, dass wir diese Freundschaft annehmen. Dass wir nicht nur Andacht machen, weil es dazugehört und damit wir es abhaken können danach. Sondern er möchte, dass wir die Gemeinschaft mit ihm suchen in jeder Situation unseres Lebens, in jeder Sekunde. Dass wir uns bewusst sind, dass er bei uns ist, dass er an uns interessiert ist. Stuart O'Grady war Pilot der US-Armee im Bosnienkrieg. Seine Aufgabe war es, den Luftraum zu überwachen. An einem Tag ist seine Maschine getroffen worden von Luftabwehrraketen. Er konnte sich durch den Schleudersitz retten, aber er ging auf feindlichem Gebiet nieder. Und er wusste, was es bedeutet, wenn er gefunden wird. Die Ausbildung war so, dass er in wenigen Sekunden seinen Landeplatz unkenntlich machte, alles versteckte und auch sich selber versteckte. Er wusste, seine einzige Chance lag darin, dass seine Hilferufe über Funk gehört werden. Aber er bekam keine Antwort. Immer wieder verwendete er, gerade nachts, wenn es halbwegs sicher war, das Notsignal. Die feindlichen Soldaten kamen immer wieder, um ihn zu suchen. Teilweise standen sie wenige Zentimeter neben ihm. In der Nacht konnte er sein Versteck ein bisschen verlassen, konnte Tau trinken oder Ameisen essen, um am Leben zu bleiben. Aber er wusste, die einzige Chance ist, wenn mein Notsignal gehört wird. Aber langsam, als Tag um Tag verging, verließ ihn auch die Hoffnung. Was er nicht wusste, ist, dass von Anfang an sein Notsignal gehört wurde. Man antwortete nur nicht, aus Angst, dadurch seine Position preiszugeben. Aber sein Freund, als er gerade den Kontrollflug über diesem Gebiet machte und den Funkspruch hörte, sagte: Ich wusste gar nicht, wie schwer es ist, eine F-18 zu fliegen mit Tränen in den Augen, als ich seine Stimme gehört habe. Und so lief das Rettungsprogramm an. Man plante, wie man ihn retten könnte. Und wenige Tage später war es möglich. 2 Hubschrauber, einige Menschen waren daran beteiligt, Stuart O'Grady aus dieser Situation zu retten. Und er wurde später in den Nachrichten gefeiert als Held. Und es war interessant, dass nicht nur er, sondern auch sein bester Freund eben beide gesagt haben, dass sie Gottes Hilfe erlebt haben und dass sie Gott dankbar sind, dass es so funktioniert hat. Und auch Stuart O'Grady sagte selber später: Am meisten hat mich am Leben erhalten, ist die Gewissheit, dass Gott da ist, dass ich in seiner Hand bin und dass er helfen kann, dass ich gerettet werde. Die Bibel zeigt uns, dass die Welt, in der wir leben, kein Spielplatz ist, sondern dass wir im Feindesland sind. Das ist auch das Thema der Lektion, die wir schauen. Wir leben im Feindesland. Wir leben in einer Welt, wo nicht das Gute einfach so siegt, sondern wir leben in einer Welt, wo oft das Böse siegt. Wir leben in einer Welt, wo viele Dinge passieren, die über unsere Kraft gehen, die wir nicht selber retten können, die wir nicht selber heilen können. Und die Bibel macht uns auch klar, dass wir selber nicht davon verschont bleiben. Wenn wir im Feindesland sind, ist es dann nicht umso wichtiger, dass wir einen Freund haben, wo wir wissen, der unsere Hilferufe hört, der uns kennt, der weiß, wann es Zeit ist, einzugreifen. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist Vertrauen in ihn. Das Vertrauen in ihn als unseren himmlischen Freund, der alles tut, was nötig ist, damit wir gerettet werden und einmal bei ihm sind, wo er alle Tränen von unseren Augen abwischen wird. Amen.